Deutschlandfunk, das war der Tag.
Es gab Redebedarf. Am Ende einer turbulenten Woche stellt sich die Bundeskanzlerin den Fragen von Anne Will im ARD-Fernsehen. Das macht Angela Merkel nur in ausgewählten Momenten. Nach ihrer Entschuldigung für das Osterchaos gilt es wohl, Vertrauen in die Corona-Politik zurückzugewinnen. Wie das gelingen soll, das besprechen wir hier gleich, genauso wie über die zahlreichen Forderungen nach einem verschärften Lockdown angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen. Wir blicken nach Myanmar, nach dem blutigsten Tag der Proteste gestern und auf den Schiffsstau im Suezkanal. Da könnte nun morgen etwas Bewegung in die Sache kommen. Ich bin Jonas Rehse. Herzlich willkommen zu dieser Tageszusammenfassung im Deutschlandfunk. Viel Respekt hat Angela Merkel geerntet nach ihrer Rücknahme der Osterruhe und ihrer Bitte um Verzeihung dafür. Ein weiterer ungewöhnlicher Moment war das in diesen ungewöhnlichen Zeiten, der aber nicht hinwegtäuschen kann über den massiven Vertrauensverlust und die massive Unzufriedenheit über die Krisenpolitik aktuell der Bundesregierung. Alles Gründe, die die Kanzlerin mutmaßlich dazu bewegt haben, in die Offensive zu gehen und das Gespräch zu suchen im Fernsehinterview bei Anne Will in der ARD heute Abend. Jürgen König hat das für uns genau verfolgt. Herr König, nach dieser Woche der Entschuldigung, wie hat sich Angela Merkel da präsentiert heute Abend?
Na, ich empfand den Auftritt als einen typischen Merkel-Auftritt. Sie hatte ja sozusagen ihr Mea Culpa am Mittwoch schon öffentlich gemacht, war dann am Donnerstag im Bundestag bei ihrer Regierungserklärung schon relativ kämpferisch aufgetreten. Und diese Linie setzte sie heute für mich fort. Anne Will fragte relativ früh schon nach dem Fehler, fragte sie, wofür sie eigentlich genau um Verzeihung gebeten hätte, woraufhin die Kanzlerin antwortete, naja, für die Verunsicherung, die sie den Menschen nicht zumuten wollte, für das Unbedachte. Sie hat dann auch in geradezu privat klingenden Worten, also ohne, ich will nicht sagen ohne alle politische Rhetorik, aber doch relativ in einem relativ privaten Ton geschildert, wie diese sogenannte Osterruhe in der Entscheidung zustande kam und wie schnell sie selbst, aber auch die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten dann doch gemerkt hätten, dass das alles gar nicht umsetzbar gewesen sei. Diese Verunsicherung habe sie den Menschen nicht zumuten wollen. Also insofern war das eine Bundeskanzlerin, die einen Fehler gemacht hat, aber jetzt sehr ordentlich. Sie war sehr gut aufgeräumt bis zum Schluss. Man hatte manchmal den Eindruck, Anne Will war viel aufgeregter als ihr Gast. Die Kanzlerin hat das sehr ruhig, fast gleichmütig alle Fragen beantwortet.
Schauen wir mal auf die aktuellen Fragen in dieser Corona-Pandemie-Bekämpfung nach den Beschlüssen von Dienstag. Herrscht ja doch etwas Unübersichtlichkeit. Es gibt zahlreiche Forderungen derzeit, die angesichts der steigenden Inzidenzwerte kursieren. Heute der Inzidenzwert von knapp 130. Anfang der letzten Woche lag er noch bei knapp über 100. Und angesichts dessen kursieren ja Forderungen nach einem verschärften Lockdown, nach Ausgangssperren, nach Rücknahmen der Öffnungen. Was hat denn Merkel dazu gesagt? Wie soll die aktuelle Lage in den Griff bekommen werden, Ihrer Meinung nach?
Also zunächst mal, glaube ich, war eine der Kernbotschaften, mit der Angela Merkel in dieses Sendestudio gegangen ist, wirklich den Ministerpräsidentinnen und Präsidenten einzubläuen, dass bitteschön diese Notbremse eingehalten werden muss. Vielleicht hören wir sie zunächst mal selber in ihrer Beschreibung, wie sie die Lage derzeit sieht.
Wir müssen mit einer großen Ernsthaftigkeit jetzt die geeigneten Maßnahmen einsetzen. Und einige Bundesländer tun das, andere tun es noch nicht. Und wenn das nicht der Fall ist, in sehr absehbarer Zeit, dann muss ich überlegen, das ist meine Amtszeit, das ist meine Verpflichtung, wie kann man das vielleicht auch bundeseinheitlich oder vielleicht, ich denke noch nach, ich bin noch nicht abschließend entschieden, aber eine Möglichkeit ist dann eben auch das Infektionsschutzgesetz nochmal anzupacken und ganz spezifisch zu sagen, was muss in welchem Fall geschehen. Wir sind verpflichtet, qua Gesetz das Infektionsgeschehen einzudämmen und im Augenblick ist die Eindämmung nicht da.
Also hier ist schon deutlich eine Kritik herauszuhören. Im Moment ist die Eindämmung nicht da. Es passiert nicht genug. Und sie wurde auch auf Armin Laschet angesprochen, den Ministerpräsidenten Nordrhein-Westfalens und immerhin neuer CDU-Chef, der morgen die Notbremse ziehen wollte und dies auch sollte, das nun aber nicht tun wird. Und die Kanzlerin hat ihn genauso kritisiert wie auch den saarländischen Ministerpräsidenten Hans, auch CDU, der ja auch nach Ostern wesentliche Öffnungsschritte gehen wollte. gehen will, wo sie in beiden Fällen sagten, die Infektionslage gäbe das überhaupt nicht her, es bedürfe da anderer Mittel. Und sie hat auch sehr deutlich gesagt, was denn ihr persönliches, sozusagen ihr bevorzugtes Maßnahmenpaket wäre. Hören wir sie an.
Für mich sind zum Beispiel weitere Kontaktbeschränkungen, Ausgangsbeschränkungen ganz wichtige Mittel, um jetzt das exponentielle Wachstum zu stoppen, plus die Teststrategien an allen Stellen, also in den Schulen, zweimal die Woche und durch die Wirtschaft, wo ich leider mit dem Enthusiasmus, mit dem man die Selbstverpflichtung umsetzt, auch noch nicht zufrieden bin und ganz klar gesagt habe, dann müssen wir es gesetzlich regeln und zwar relativ bald.
Also sie deutet hier schon an, dass sie auch als dass sie Teile des Infektionsschutzes wieder an sich, an den Bund möglicherweise ziehen wird. Sie will die Wirtschaft härter rannehmen mit einer Testpflicht in den Unternehmen. Also sie sagte mehrfach, sie schaut sich das jetzt noch ein bisschen an, aber sie wird nicht zusehen, dass wir die von RKI-Präsident Wieler angekündigten 100.000 Fälle pro Tag bekommen. Das werde sie nicht tatenlos hinnehmen.
Also die Kritik an den Ländern, die ist ja bekannt. Und auch immer wieder formuliert worden von der Kanzlerin. Es sind ja nicht wenige, die trotzdem der Meinung sind, der Kanzlerin entgleite so etwas, diese Krisenpolitik der Zeit. Würden Sie sagen, dass der Versuch, das Vertrauen in Ihre eigene Macht und in Ihre eigene Kraft zurückzugewinnen, gelungen ist in diesem Interview?
Ja, weiß ich nicht. Also sie wurde mehrfach danach gefragt, ob das nicht ein großer Ansehens-, Vertrauens-, auch Autoritätsverlust bedeutet würde. Auch diese Entschuldigung, dieses Eingestehen eines Fehlers. Sie hat das immer sehr kühl zurückgewiesen, hat gesagt, nein, wir machen Fehler, ich habe diesen Fehler gemacht. Aber im Übrigen sage ich, also jetzt ich, Merkel, Ihnen, wir können diese Pandemie nur bekämpfen und überwinden, wenn Bund und Länder zusammengehen. Wir gehen immer zusammen. Ich alleine kann nicht die Macht an mich reißen und will das auch überhaupt nicht. Wir sind aufeinander angewiesen. Autoritätsverlust hin oder her. Sie hat sozusagen dieses Thema der eigenen Autorität etwas zurückgestellt und hat stattdessen gefragt, wie viel Vertrauen sie denn noch zu den eigenen Ministerpräsidenten hat. Hören wir, was sie geantwortet hat.
Ich glaube, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Damit muss man leben. Aber ich vertraue und ich will mal sagen, wir haben auch schon eine ganze Menge miteinander gewuppt. Aber jetzt ist noch mal eine sehr kritische Zeit, das muss ich in der Tat sagen. Wissen Sie, was ich manchmal für ein Gefühl habe, dass sich so eine Rollenverteilung herausgebildet hat? Wir wissen schon, dass das Kanzleramt streng ist und deshalb können wir ein kleines bisschen lockerer sein. Das gilt nicht für alle, aber manchmal. Und diese Rollenverteilung, das meinte ich auch mit Zäsur, die ist nicht gut, sondern wir haben doch, und davon bin ich übrigens überzeugt, wir haben doch alle das gleiche Ziel, dieses Land gut durch diese Pandemie zu bringen.
Also alles zusammengefasst, glaube ich schon, dass sie es zumindest schaffen konnte, Vertrauen zurückzugewinnen. Sie hat diesen Auftritt absolviert auf einer abstrakten Ebene, um überhaupt zur öffentlichen Rede zurückzufinden. Nach dieser Lähmung, die irgendwie die ganze letzte Woche, auch nach dieser Konfusion, nach dem Chaos teilweise auch der sich widerstrebenden oder widersprechenden Aussagen verschiedener Landes-, auch Bundespolitiker, da wieder zu einer öffentlichen Rede zurückzufinden, die von ihr angeführt wird und dann eben aber auch auf einer sehr konkreten Ebene heute dieser Auftritt, um die Ministerpräsidenten zur Raison zu rufen, bitteschön diese Notbremse auch wirklich umzusetzen.
Manche fordern ja jetzt schon das nächste Bund-Länder-Treffen, namentlich der Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Kretschmann. Ist denn mit so einem Treffen nächste Woche vielleicht schon zu rechnen?
Nach den Worten der Kanzlerin überhaupt nicht. Sie hat es, oder umgekehrt, Bayerns Ministerpräsident Söder hat ja immer wieder gesagt, man müsse das erstmal solide vorbereiten, bevor denn ein solches Treffen überhaupt sinnvoll wäre. Und ganz ähnlich hat sich Angela Merkel heute Abend auch ausgedrückt. Es brächte überhaupt nichts, jetzt einfach über kurz oder lang sich zu treffen. Man müsse das in Ruhe, man müsse die Dinge in Ordnung betrachten. So hat sie, dieser Begriff Ordnung kam immer wieder vor. Also ich glaube nicht, dass in den nächsten Tagen, auch nicht, dass in den, also kurzum, vor Ostern wird es ein solches Treffen nach meinem Eindruck nicht geben.
Danke, Jungkönig. Erste Eindrücke von dem Interview von Kanzlerin Angela Merkel in der ARD bei Anne Will heute Abend. Ganz frisch und live aus Berlin. Danke dafür. Ein Blick ins Nachbarland Frankreich, der zeigt momentan, was eben auch zu vermeiden ist mit möglichen Maßnahmen in der Corona-Pandemie. Frankreich hat derzeit deutlich eine Inzidenz von über 300. In Paris liegt der Wert sogar über 900. Krankenhäuser sind teilweise überbelegt. Und das Robert-Koch-Institut Institut hat deshalb Frankreich nun als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Sabine Wachs dazu.
Bei der Einreise aus Frankreich muss nun ein aktueller negativer Corona-Test vorgelegt werden. Ausgenommen von dieser Regelung sind unter anderem Grenzpendler und was eine mögliche Quarantänepflicht nach der Einreise nach Deutschland angeht, gibt es von Bundesland zu Bundesland unterschiedliche Regelungen. Bereits am Freitag hatte die französische Regierung auf die Einstufung Frankreichs als Hochinzidenzgebiet reagiert. Sie sei nicht überraschend gekommen, sagte Europastaatssekretär Clément Beaune, denn die 7-Tage-Inzidenz in Frankreich liegt seit gut einer Woche bei über 300 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Es sei jetzt allerdings wichtig, die Einreisebestimmungen für Menschen aus den Grenzregionen so praktikabel wie möglich zu gestalten, erklärte Bohn. Für alle, die aus Deutschland nach Frankreich einreisen wollen, ändert sich mit der Einstufung nichts. Schon seit einigen Wochen müssen alle EU-Bürger bei der Einreise nach Frankreich einen negativen Corona-Test vorweisen. In Frankreich verschärft sich die Corona-Lage seit Wochen. Zuletzt wurden an 2 Tagen in Folge mehr als 40.000 Covid-Neuinfektionen gemeldet. Die Auslastung der Intensivstationen im ganzen Land liegt mittlerweile bei über 90%. Besonders betroffen ist der Großraum Paris mit Inzidenzen von teils über 700 und einer mehr als 100%igen Auslastung der Intensivbetten. Einen landesweiten Lockdown gibt es in Frankreich aber noch nicht. In 19 Departements allerdings gelten striktere Corona-Maßnahmen. Unter anderem in Paris und der Ile-de-France mussten viele Geschäfte schließen. Die Menschen dürfen sich nur in einem 10-Kilometer-Radius bewegen. Schulen bleiben aber vorerst geöffnet.
Seit dem 1. Februar, also schon knapp 2 Monate lang, gehen in Myanmar tausende Menschen auf die Straße und demonstrieren gegen den Militärputsch in ihrem Land. Von Tag zu Tag scheint die Armee jedoch härter ihre eigene Machtposition zu verteidigen. Fast 500 Menschen sind bislang schon ums Leben gekommen. Tausende sind auf der Flucht an der Grenze zu Thailand. Gestern war der blutigste Tag der Proteste bislang. Lena Bodewein.
Massenmord. So bezeichnet der UN-Sonderberichterstatter Tom Andrews das, was das Militär in Myanmar tut. Am gestrigen offiziellen Feiertag der Streitkräfte haben Soldaten und Polizisten mindestens 114 Menschen getötet, darunter kleine Kinder, 5-Jährige, Teenager, Jugendliche. Die Menschen haben nicht mehr Angst durch das Morden. Die Trauer, die Verluste und der Ärger in ihnen, der bringt sie auf die Straße. Wir können nichts anderes tun, als unbewaffnet auf die Straße zu gehen und für die Demokratie zu demonstrieren. Erzählt die Mitarbeiterin des ARD-Hörfunks in Myanmar heute. Ein Video aus Myitkyina im Norden des Landes zeigt, wie Soldaten und Polizisten auf Demonstranten zielen. Die eine Seite schwer bewaffnet, hinter Schutzschilden und mit festen Stiefeln. Die andere Seite mit Flipflops, kurzen Hosen, mit Steinen in der Hand. Wenn einer der Demonstranten mal einen Bauhelm trägt oder eine Schutzweste, dann ist das schon viel. Oft müssen sie Verletzte tragen. Die Bilder, wie sie gemeinsam einen Menschen über die Straße schleppen und das Blut seine Spur im Staub zieht, sind schwer zu verdauen. Währenddessen beschwört General Min Aung Hlaing während der Armeefeierlichkeiten den Willen des Militärs, allen Menschen in Myanmar die Hand zu reichen und sie zu schützen. Und er will diplomatische Beziehungen zu anderen Ländern stärken, um ein friedliches und entwickeltes Myanmar zu bauen. Russland und China hatten Vertreter geschickt und wurden zum Dank als wahre Freunde bezeichnet. Ein friedliches Myanmar. Sie schießen uns ab wie Hühnchen, so beschreibt es ein Demonstrant. Wie Pfauengeflügel, so heißt es in einem Protestlied von 1988. Der Pfau als Symbol der Revolution gegen das Militärregime. Wenn es für unser Land ist, dann sind wir bereit, unser Leben zu opfern, während das Blut aus uns fließt, singen sie bei einer Beerdigung. Denn am heutigen Sonntag gab es wenige Proteste, dafür viele Bestattungen. In Mor Lam Yin wird ein 11-jähriges Mädchen zu Grabe getragen, das gestern von Soldaten getötet wurde. Es ist eine wichtige Zeit, um geeint zusammenzustehen. Wir schreiben unsere neue Geschichte mit Blut. Wir schließen einen Pakt mit Blut, so singen sie. Im Vielvölkerstaat Myanmar gab es nie richtige Einheit. Viele ethnische Minderheiten führten oder führen einen Kampf für ihre Unabhängigkeit. Viele haben bewaffnete Einheiten. Sie Die Armee und die abgesetzte Regierung standen immer in verschiedenen Lagern. Aber jetzt bombardiert die Armee Dörfer, in denen die Karen, die Kachin oder die Rakhine leben. Und damit bringt sie die ethnischen Gruppierungen gegen sich auf und auf die Seite der Demonstranten.
Although some people are still hoping for the international community to help.
Manche Menschen hoffen noch darauf, dass die internationale Gemeinschaft dem Land hilft. Aber inzwischen setzen sie mehr Hoffnung auf eine vereinte Armee der ethnischen Minderheiten. Doch ich weiß nicht, wie realistisch das ist. Während die Menschen noch ihre Liebsten begraben, machen sie sich für den nächsten Protest bereit. Wir kämpfen diesen Kampf bis zum Ende, um Frieden und Freiheit zu erlangen.
Lena Bodewein über die Proteste und den Massenmord in Myanmar. Im Suezkanal bewegt sich noch immer nichts. Das riesige Containerschiff Ever Given steht noch immer quer und blockiert diese wichtige Wasserstraße. Zahlreiche Schiffe warten auf die Weiterfahrt. In Syrien wird deshalb der Treibstoff knapp und Tierschützer sorgen sich um 100.000 Schafe, die auf rumänischen Frachtern offenbar ausharren müssen. Aber für morgen gibt es ein Zeichen der Bewegung, ein Zeichen der Hoffnung, wie Thilo Spanhell berichtet.
Es ist eine Mammutaufgabe, den Containerriesen zu befreien. Um die Maße der Ever Given mal etwas greifbar zu machen, der Frachter hat eine Länge von etwa 4 Fußballfeldern und bringt mit Ladung so viel Gewicht auf die Waage wie 9 Berliner Fernsehtürme. Ein Koloss, der da aktuell im ägyptischen Niemandsland festhängt. Nur, wie lange noch? Osama Rabie, Vorsitzender der Betreibergesellschaft des Suezkanals, bei einer Pressekonferenz. Es ist schwierig, genau zu sagen, wann das Problem gelöst ist, denn das Schiff ist riesig, hat eine schwere Ladung und der Wasserstand ist niedrig. Er ist umringt von Mikros und Kameras. Alle Welt schaut gerade auf den Suezkanal. Mehrere Länder haben bereits ihre Unterstützung angeboten. Auch die USA haben sich bereit erklärt, Spezialgerät in die Region zu schicken. Derzeit entfernen Schwimmbagger Sand unter dem Frachter, während Schlepper versuchen, das Schiff in die richtige Lage zu schieben. Ich verspreche Ihnen, dass wir rund um die Uhr daran arbeiten, das Problem zu lösen. Der Kanal wird offen bleiben, bis alle Schiffe durch sind. Wenn die Schwimmbagger und Schlepper keinen Erfolg haben, dann müsse man einen Schritt weiter gehen, sagt Osama Rabie, Vorsitzender der Betreibergesellschaft des Suezkanals. Das Entlasten des Schiffs wäre die dritte Phase der Bergung, die wir hoffentlich nicht erreichen werden. Aber wenn es nicht anders geht, dann würden leere Containerschiffe mit Kränen kommen, um das Schiff zu entlasten. Unterdessen hofft die niederländische Bergungsfirma, das festsitzende Schiff bis zum Wochenbeginn wieder frei zu bekommen. Laut dem Firmenchef Peter Berdowski seien die Voraussetzungen dafür stärkere Schlepper, erfolgreiche Baggerarbeiten und die Flut. Die könnte am Montag aufgrund des Vollmonds besonders stark ausfallen und den Bergungskräften vielleicht in die Karten spielen.
Und nochmal ins Inland. Vor 2 Wochen wurde in Baden-Württemberg ein neues Parlament gewählt. Stärkste Kraft wurden jetzt zum 2. Mal schon in Folge die Grünen. Und sie haben auch noch die Wahl, entweder ein Weiterregieren mit der CDU oder was ganz Neues wagen, mit einer Ampel aus SPD und FDP. Für beide Kombinationen wurde bis heute sondiert. Vor Ostern soll eine Entscheidung fallen. Die Tendenzen stehen auf Ampel, wie unsere Korrespondentin Katharina Thoms aus Stuttgart berichtet.
Die Laune wird von Mal zu Mal besser. Aktuell sind die Sozialdemokraten in der Opposition in Baden-Württemberg. SPD-Chef Stoch will seine Partei jetzt gern in eine Ampelkoalition bringen mit der FDP und unter Führung der Grünen. Nach der dritten Sondierungsrunde versprüht Andreas Stoch Optimismus.
Wir hatten ein sehr gutes Gespräch, das erste Mal mit Grünen und FDP gemeinsam. Es ging intensiv um eine Idee für ein Aufbruchssignal in dem Land.
Vor gut 10 Tagen noch war Funkstille bei der SPD. Nach Gesprächsrunde 1 mit den Grünen ist man schweigend und ernst davongeeilt. Inzwischen scheint die anfangs so ferne Ampelkoalition in Baden-Württemberg realistischer. Die SPD spricht von gemeinsamen Projekten.
Wir sehen es so, dass diese 3 Kräfte auch ihre eigenen Markenkerne zu einem guten Ganzen zusammenbringen können.
Und beim Landeschef der Liberalen in Baden-Württemberg, Michael Theurer, klingt das ganz ähnlich.
Es wird halt deutlich, dass die Kernbotschaften der drei Parteien, damit ja auch die unterschiedlichen Herausforderungen unserer Zeit abdecken. Also die Ökologie, die Ökonomie und die soziale Dimension.
FDP und SPD haben sich am Tag vor der gemeinsamen Runde mit den Grünen getroffen, um schon mal ihre eigenen Gegensätze aus dem Weg zu räumen. Davon gibt es einige. In der Corona-Politik steht die FDP für Öffnungen, die SPD ist eher auf Vorsichtskurs. In der Bildungspolitik will die SPD Gemeinschaftsschulen ausbauen und kostenfreie Kitas. Die FDP steht für Staatsferne und ein dreigliedriges Schulsystem. Eine Einigung trotzdem möglich, sagte FDP-Generalsekretärin Judith Skudelny im Vorfeld der dritten Sondierung.
Wir haben uns überlegt, wie kriegt man strukturell auch Gräben überwunden. Und das ist die Grundvoraussetzung, langfristig erfolgreich Politik zu machen.
Die Grünen sind umworben wie nie in Baden-Württemberg. Auch die nach der Wahl angeschlagene CDU will unbedingt weiter mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann regieren. Der kann sich seine Regierungspartner aussuchen.
Alle sind interessiert, sich konstruktiv an einer Regierung zu beteiligen.
Ob Selbstbewusstsein, Kompromissangebote und verbale Abrüstung, vor allem bei der FDP, aber schon ausreichen, um Kretschmann für eine Ampel zu begeistern?
Die Antwort darauf könnte schon Schlüsse zulassen, darum gibt es keine.
Auch die beiden Landeschefs der Grünen sagen dazu nichts. Im Wahlkampf hatten sie für eine Ampelkoalition geworben und die CDU als Klotz am Bein bezeichnet. Deren schlechtes Wahlergebnis, die Korruptionsaffären und der Wunsch nach personeller Erneuerung lasten schwer auf der Partei.
So, guten Tag.
Viel mehr ist von CDU-Landeschef Thomas Strobel nicht zu hören bei den Sondierungen. Es geht auch um seine politische Zukunft. Anfang der Woche hat sich Strobel nochmal symbolisch Unterstützung geholt für die Verhandlungen von den Kreisverbänden in Baden-Württemberg. Es gibt aber auch den Ruf nach Opposition in der Partei. Bei den Sondierungen wirkt die CDU-Verhandlungsgruppe gespalten. Man kommt und geht getrennt in Grüppchen und schweigt.
Und hören wir zum Abschluss der Sendung noch in die Zeitungskommentare von morgen rein, zusammengestellt von Thomas Grimme und präsentiert von Martin Schaller.
Ja, und ein Thema in den Kommentaren sind Forderungen nach einem noch härteren Lockdown. Manche Zeitungen finden den Vorschlag gut, andere können ihn nicht mehr hören, so zum Beispiel die Stuttgarter Nachrichten. Darf es wieder etwas mehr sein? Mehr Einschränkung des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft? Die Stimmen, die in diese Richtung drängen, mehren sich zum wievielten Male eigentlich? Und Bayerns Regierungschef Markus Söder schulmeistert schon wieder die Nation. Wer noch nachfragt, wer nicht blind drauf notbremst, hat seiner Meinung nach den Ernst der Lage nicht begriffen. Der Nordbayerische Kurier ist der Meinung, ein Lockdown mag als zeitlich eng befristete Sofortmaßnahme in gewisser Weise hilfreich sein. Er ersetzt aber keine Politik, die sich konsequent auf den Schutz der besonders Gefährdeten fokussiert und die mit der Zulassung weiterer Impfstoffe und mit der Impfkampagne endlich in die Gänge kommt. Es rede sich jetzt niemand mehr raus mit dem Hinweis, Corona habe zuvor unbekannte Herausforderungen geschaffen. Städte wie Tübingen haben im Kleinen längst vorgemacht, wie ein erfolgreiches Pandemiemanagement aussieht. Im Großen setzen die Impfkampagnen etwa in Israel, Russland oder im Vereinigten Königreich Maßstäbe. Auch die Frankfurter Allgemeine Zeitung kann sich etwas mehr Entschlossenheit in der Corona-Politik vorstellen. Das Beschwören des Ernstes der Lage steht in Kontrast zu einem erratischen wie uninspirierten Handeln. So schlecht steht Deutschland nicht da. Es hat auch weniger ein Strukturproblem, sondern leidet unter einem Führungs- und Vollzugsdefizit. Die Volksstimme aus Magdeburg hält das momentane Handeln der Politiker ebenfalls für wenig überzeugend und kommt zu dem Schluss, die staatliche Autorität in Deutschland zerfasert mit jeder Pandemiewoche mehr. Die Spitzenpolitiker von Bund und Ländern tragen munter zur allgemeinen Corona-Kakophonie bei. Einige Politiker planen derzeit trotz hoher Corona-Zahlen sogenannte Modellprojekte mit Lockerungen. Dass das jetzt gerade gar nicht passt, findet das Straubinger Tagblatt. Es ist nicht die Zeit für riskante Experimente, etwa in Köln, wo die 7-Tage-Inzidenz deutlich über 100 liegt, und auch nicht im Saarland, das an das Hochrisikoland Frankreich grenzt. Wer in einer solchen Situation an seinen gewiss gut gemeinten Öffnungsplänen festhält, riskiert, dass die Situation außer Kontrolle gerät. Die Leipziger Volkszeitung rät angesichts der Lage zu einem harten Lockdown für 2 Wochen, und zwar mit folgendem Argument: Wenn im April tatsächlich so viele Impfdosen kommen wie in den ersten 3 Monaten des Jahres und die Impfungen immer schneller gehen, dann müssen wir tatsächlich nur noch ein paar Wochen durchhalten. Sollte die Bundesregierung sich dieser Sache sicher sein, dann ergäbe es tatsächlich Sinn, das Land noch einmal 14 Tage anzuhalten. Es wäre der letzte Schuss in Sachen Lockdown, der abgefeuert werden könnte. Der müsste sitzen.
Danke, Martin Schaller, für diese Presseschau. Das war der Tag hier im Deutschlandfunk. Hier folgt das Sportgespräch. Dabei viel Vergnügen, sagt Jonas Rehse. Gute Nacht.